Ja, wer wäre nicht gern ein cooler Daddy? Vatertag, heute Feiertag. Aber das natürlich nicht wegen uns Männern, sondern einem einzelnen Typen namens Jesus Christus, der 39 Tage nach Ostern in den Himmel gefahren sein soll. Christi Himmelfahrt. Okay, Kirchenbank, Bollerwagen, Bierchen, Ausflug mit den Kids. Sie entscheiden. Im Übrigen heißt der Vatertag in Ostdeutschland ja eher Herrentag. Passt gut zu unserem Gast heute, dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. Mit ihm hat unser FAZ-Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum auf dem Kongress ein langes und, wie ich finde, spannendes Interview geführt. Noch vor den ganzen Angriffen und Attacken auf Politiker. Wundern Sie sich also nicht, wenn das Thema nicht vorkommt. Dazu können Sie aber, falls Sie es nicht eh schon haben, die Sendung gestern hören mit der Kollegin Kathi Schneider. In dem Gespräch, das wir Ihnen heute zu Gehör bringen, geht es aber auch um das Abwenden vieler Menschen von der Politik, Ohnmachtserfahrungen, vor allem in den neuen Bundesländern, die sich leider gerade auch immer öfter in Gewalt entladen. Es geht um zerstörtes Vertrauen, eine nach Kretschmers Meinung übergriffige Regierung, um braune Sümpfe und Migrationspolitik. Ja, wird echt interessant. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Donnerstag, Feiertag, Vatertag, Herrentag, Christi Himmelfahrt, den 9. Mai. Ich bin Andreas Krobock, bin aber wirklich nur kurz für Sie da. Gleich hören Sie das komplette Gespräch und mich nachher auch nicht mehr. Es endet mit Applaus und das ist ja auch mal schön. Also, schön, dass Sie dabei sind. Viel Spaß.
Ja, nochmal herzlich willkommen, Herr Ministerpräsident. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Sie haben unserer Diskussion hier auch in gewisser Weise den Titel gegeben, weil Sie vor mehreren Wochen in einem Interview davor gewarnt haben, dass Sachsen unregierbar werden könnte. Sie haben das nicht so gemeint, dass jetzt nicht mehr regiert werde in Sachsen nach der Landtagswahl, sondern dass Zustände herrschen könnten wie jetzt in Thüringen, wo eine Minderheitsregierung an der Macht ist, oder eben nicht an der Macht, je nachdem, wie man das sieht, was sie machen kann. Haben Sie denn die Hoffnung, dass wir wieder zu Zuständen kommen, wie sie heute Morgen Revue passiert werden konnten, dass dieses gute alte System, sage ich mal, aus zwei Volksparteien und kleineren Koalitionspartnern, dass das je wiederkommen wird?
Ja, man soll ja nie, nie sagen, nicht? Aber es ist eine besondere Zeit, in der wir sind, diese Fragmentierung. Und wenn Sie sich die Umfragewerte anschauen, dann muss man den Menschen auch ehrlich sagen, dass es genau dazu führen kann, dass es eben keine Regierung gibt, die eine eigenständige Mehrheit hat im Parlament. Und die Frage ist ja dann, die man miteinander besprechen muss, ist das eigentlich ein Problem? Was bedeutet das? Ne? Und ich habe versucht, auf dem Weg nochmal deutlich zu machen, das, was wir in Sachsen jetzt sind, sind natürlich die Menschen gewesen. Aber es war auch eine handlungsfähige Regierung. Und auch ich habe es erlebt in den letzten 5 Jahren, dass große Unternehmen, zum Schluss dieses taiwanesische Unternehmen, der Global Player im Bereich der Mikroelektronik, gekommen ist und sagt, wir wollen das mit euch machen. Wir haben A, B, C, D an Punkten. Können Sie die zusagen? Und wir in Sachsen konnten in den vergangenen 34 Jahren immer zusagen und haben unser Wort gehalten. Und deswegen ist eine eigenständige Mehrheit, eben keine Minderheitsregierung, ist ein ganz, ganz hoher Wert. Aber wenn wir darüber sprechen, wie ist das, woran liegt das, dass wir in dieser Situation sind, will ich Ihnen vielleicht 2 Punkte sagen, die mir sehr durch den Kopf gehen. Das erste ist, wir waren wirklich angetan, froh, wie viele Menschen demonstriert haben gegen Rechtsextremismus. Und ich bin auf diese Kundgebung gegangen in Görlitz und habe auch gesagt, wir empfinden das als unglaubliche Unterstützung, als politisch Verantwortliche. Und Sie sollen wissen, auch für mich gilt, wir machen keine Fundamentalopposition. Wir haben eine staatsbürgerliche Verantwortung. Die Hand ist immer ausgereicht. Und ich möchte gern, dass Demokratie verteidigt wird, indem wir beweisen, dass Demokratie, dass Rechtsstaatlichkeit Probleme löst. Das ist übrigens der allerbeste Weg, indem man einfach zeigt, durch aktives Handeln in einer jetzigen Zeit über Parteigrenzen hinweg, über die Ländergrenzen hinweg mit dem Bund gemeinsam kriegen wir das hin. Das ist der erste Punkt, der muss gelten und Sie haben alle miteinander, glaube ich, zu Recht die Erwartung und können das erwarten, dass politisch Handelnde das tun und deswegen sind wir auch so bei der Bundesregierung, kommt in die Gänge beim Thema Migration, beim Thema Energiepolitik. Aber das Zweite ist auch, und das ist mir jetzt in diesen Tagen in der sächsischen Schweiz aufgefallen, als mich jemand gefragt hat, sagen Sie, schauen Sie, da stehen diese Leute, diese Rechtspopulisten vor der Schule und verteilen Aufkleber und das wollen wir nicht und dann bieten die auch noch Nachhilfeunterricht an. Wo sind Sie als CDU? Und dann habe ich gesagt, die CDU, die SPD, die Parteien sind nichts anderes als ein Verein. Verein von Menschen in einer Region, in einem Land, in einem Ort, der gewollt ist oder auch nicht gewollt ist. Und es gibt kein Vakuum, weder in der Physik noch in der Politik. Wenn da niemand ist, wird es gefüllt mit möglicherweise auch Leuten und Inhalten, die man selber nicht will. Wenn man das anders will, muss man sich engagieren. Das Abseitsstehen und so ein bisschen das Reden darüber, also ich möchte mich politisch nicht engagieren, ich verstehe davon zu wenig, führt dazu, dass eine kleine Minderheit zu mächtig wird. Ich glaube, dass wir das erleben. Zwei Dinge gehören zusammen. Die, die heute in politischer Verantwortung sind, müssen handeln, müssen beweisen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wirklich zu Ergebnissen führt. Und das Zweite ist, wir alle müssen verstehen, es ist unser Land, es ist unsere Demokratie. Jeder, wirklich jeder und jede muss etwas mittun und sich politisch engagieren.
Zum Thema, zum Handeln kommen wir noch, aber zum Thema Engagement, Sie waren ja auch Generalsekretär Ihrer Landespartei, da fragt man sich immer wieder, die Situation in der Nachkriegszeit war ja ganz ähnlich, große Politikverdrossenheit, große Parteienverdrossenheit, so ähnlich war wahrscheinlich die Stimmung nach der Wende, aber trotzdem ist es den aus Westdeutschland importierten Volkspartei, sage ich jetzt mal, nicht gelungen, ein Wurzelberg zu entwickeln, oder? Woran liegt das? Also man hatte ja nun lange Zeit, das zu machen. Das hat im Westen auch lange Zeit, also man muss ja hier nur mal in Hessen gucken, da hat es sehr lange Zeit gedauert, bis die CDU überhaupt mal einen Fuß auf den Boden bekommen hat. Warum ist das so? Warum hat das so, oder warum ist es heute immer noch ein Missstand eigentlich?
Ja, ich glaube, dass die Geschichte auch über die deutsche Wiedervereinigung ein bisschen auch manchmal falsch erzählt wird, aus auch in politischen Interessen. Also die Menschen in den neuen Ländern wollten dieses Land loswerden und sie wollten den Beitritt. Wir wollten das nicht mehr, diesen Sozialismus. Und wir sind dankbar, dass, wie der Bundespräsident es gesagt hat, in diesem Grundgesetz ein Artikel stand, dass ein Beitritt möglich ist. Und deswegen war in den 90er Jahren das vollkommen klar, dieses sozialistische Experiment, diese kaputte Wirtschaft, das ist jetzt nun mal so. Und es gibt diese Arbeitsplätze nicht und es ist nicht schön, aber es ist okay, wenn man zur Arbeit und zur Ausbildung in die alten Bundesländer geht. Und es ist eigentlich auch niemanden jetzt vorzuwerfen, dass er wegen dieser Arbeitslosigkeit auch in der Arbeitslosenhilfe ist. Den Bruch, diese Ohnmachtserfahrung, die erste große Ohnmachtserfahrung war nicht der Zusammenbruch der DDR-Wirtschaft, sondern war die Hartz-IV-Reform. Und wir haben so ein bisschen zusammengestanden, was ist gerade in Deutschland los? Wir bewegen uns in eine Richtung an vielen Stellen mit Bürgergeld, mit Teilzeit- und Befristungsgesetz, was erkennbar nicht funktionieren wird. Es wird irgendwann ein bitteres Aufwachen geben. Und meine große Sorge ist, dass das eben ähnlich ist wieder wie Hartz IV, dass es dann nicht sich über die Zeit klärt und wir eine langsame Kurve bekommen und die Dinge, die sich gerade nicht so optimal entwickeln, positiv reformieren und dann zu vernünftigen Lösungen kommen, sondern dass es sich eruptiv das klärt, weil der Staat am Ende kein Geld mehr hat. Mit dieser Hartz-IV-Reform wurde damals so eine stillschweigende Übereinkunft aufgekündigt, nämlich, dass diejenigen, die jetzt durch diese Massenarbeitslosigkeit in der Arbeitslosenhilfe sind, das Geld bekommen. Sie sind keine Sozialhilfeempfänger, sie sind Arbeitslosenhilfeempfänger. Und das ist nicht schön, aber es ist nun mal so. Mit dieser Hartz-IV-Reform wurde aus Arbeitslosenhilfeempfänger Sozialhilfeempfänger. Und das hat viele Menschen extrem getroffen. Die Leute haben demonstriert. Sie konnten sich nicht durchsetzen. Weitere Ohnmachtserfahrungen kamen dazu. Sicherlich das Thema Asyl und Flüchtlinge. Jetzt auch das Thema, wie geht man mit diesem Krieg um? Haben wir einen breiten Diskussionsraum oder nicht? Und das sorgt in der Tat für so eine Abstinenz von der Politik, sorgt dafür, dass Menschen sich nicht engagieren, weil sie auch nicht das Gefühl haben, dass sie Selbstwirksamkeitserfahrung leben können. Deswegen ist das das Erste. Man muss zurück zu diesem System Selbstwirksamkeitserfahrung. Und meine Erfahrung als Generalsekretär war vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene, dass wenn es am Ende durch falsche politische Entscheidungen, durch einen Gemeinderat, der nichts auf die Reihe kriegt, am Ende wirklich ganz am Ende ist, dann kommen die Unternehmer, dann kommen die Lehrer, dann kommen die Ärzte und sagen, jetzt müssen wir das mal klären, jetzt gehen wir in diesen Gemeinderat und dann hat es auch immer wieder funktioniert. Und vielleicht muss man dieses Bild jetzt auch gerade vor Augen haben, gerade in dieser Zeit ist es wichtig, es nicht anderen zu überlassen, wie sich Deutschland entwickelt. Jetzt ist politisches Engagement gebraucht, wir brauchen mehr politisches Engagement und nicht weniger. Und vielleicht gibt es auch durch diese aktuelle Entwicklung so ein Aufwachen und ein jetzt stärkeres Mittun. Das kann man sich nur wünschen.
Es ist ja so, dass eine ganze Menge passiert ist. Also Sie haben die Demonstration zu Jahresbeginn schon erwähnt. Es ist in der Migrationspolitik einiges passiert. Es ist auch in der, würde ich sagen, in der Energiepolitik einiges passiert. Aber man hat, wir sind ja abhängig von Umfragewerten, man hat nicht den Eindruck, als ob das substanziell tatsächlich irgendwas verändert hätte. Der Zuspruch für die AfD ist nach wie vor hoch. Wenn Sie jetzt in die Landtagswahl gehen, ist das, ich weiß nicht, die wievielte Wahl für Sie, wo das Thema ist. Mhm. Haben Sie manchmal das Gefühl, es ist noch nicht genug passiert? Und wo ist für Sie die Grenze, wo man vieles dann einfach nur tut, um die AfD zu bekämpfen, aber eigentlich nicht mehr aus innerer Überzeugung?
Also ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir beim Thema Migration die Dinge nicht geklärt haben und wir noch weitere Dinge tun müssten. Ich habe es ja gesagt, ich komme von der polnischen Grenze. Aus Niederschlesien, das wissen wirklich nur die wenigsten, auch dass der Landesverband so heißt. Und da sieht man ja, wie viele Menschen jeden Tag kommen und deswegen wir müssen da dran. Und es ist auch alles, muss man sagen, kein Hexenwerk. Es ist einfach ideologisch überzogen. Der dänische Integrationsminister war jetzt da in Kloster Seon bei der CSU und hat erklärt, wie jemand das in Dänemark gemacht hat. Dänemark ist eine Demokratie, ist ein Rechtsstaat. Wir könnten in ähnlicher Weise die Dinge ordnen und wir würden dann auch eine deutlich niedrigere Zahl an Menschen haben und wir würden auch mehr, die freiwillig ausreisen haben. Und ich meine, bei der Energiepolitik und bei der Wirtschaftspolitik, ich bin da überhaupt nicht zufrieden. Ich sehe auch diesen übergriffigen Staat. Ich glaube, dass man nicht alles klären kann und dass man auch akzeptieren muss, dass es eine Bundesregierung gibt, die ist, wie sie ist. Aber was man, glaube ich, erwarten kann, dass wir zumindest an zwei Stellen, ich sag mal Migrationspolitik, vielleicht jetzt hätte man das mit den Landwirten machen können, sichtbar, erkennbar, mit einer auch großen Kraftanstrengung die Probleme löst und dann vor das Volk tritt und sagt, so, das haben wir hier geklärt. Und bei den Landwirten muss ich Ihnen sagen, ich finde das unmöglich. Das sind 500.000 Bauern gewesen, die auf der Straße waren, die zu ihrer Regierung nach Berlin gefahren sind, demonstriert haben, weil sie mit denen etwas klären wollten. Und die haben gehört, lassen Sie sich jetzt nicht hier rechtsradikal vereinnahmen, Sie sind die Falschfahrer und wir lassen uns nicht erpressen. Das war es im Grunde genommen. Und dahinter stecken ja bei 500.000 Leuten vielleicht 2 oder 3 Millionen Wähler. Das ist das Gegenteil. Das ist Demokratievertrauen zerstörend, was da passiert ist. Und das finde ich extrem schade und nicht in Ordnung. Und beim Thema Krieg, wissen Sie, ist es so, dass zumindest der Diskursraum müsste breiter sein und vor allen Dingen in den ersten 1,5 Jahren. Man kann einem Bundeskanzler aus meiner Sicht nicht vorwerfen und nicht verwehren, würde ich auch nicht tun, wenn er zu einer Einschätzung gekommen ist und er die ganzen Informationen hat, die auch uns nicht zugänglich sind, dass er sich für diesen Weg entscheidet. Okay, ist das so? Aber was man vorwerfen kann und muss, ist, dass es nicht möglich ist, in einer Breite darüber zu diskutieren, dass diejenigen, die eher für Diplomatie sind, die sich Sorgen machen um die Waffenlieferung, nicht alle abgestempelt werden als Putin-Versteher. Das ist zumindest in der ersten Zeit, finde ich, kolossal falsch gelaufen, ist auch kein Beitrag für die Demokratie. Es ändert sich jetzt ein bisschen gerade, halte das aber auch für zwingend notwendig, gerade bei so einem Thema wie Krieg und Frieden, was uns ja wirklich alle auch ganz emotional und persönlich umtreibt und beschäftigt.
Auf Auf die Ukraine komme ich nochmal zurück. Ich wollte jetzt nur bei der Migrationspolitik nochmal einhaken. Man kann ja schon beobachten, dass Friedrich Merz die CDU da auf ein neues Gleis gesetzt hat. Wenn es dann zu den Details kommt, dann wird einerseits auf die europäische Regelung verwiesen, aber auch darauf, das ist ja das neue Modell, dass man Drittstaaten mehr oder weniger damit beauftragt, das Asylverfahren zu übernehmen. Und dann kommt immer der Punkt Ruanda. Und bei dem Stichwort Ruanda, da versuchen dann die einen, sich so ein bisschen irgendwie in die Büsche zu schlagen, und die anderen sagen, ja gut, das wäre ein Modell. Wie stehen Sie dazu? Also es gibt da jetzt das Modell Ruanda, es gibt das Modell Albanien. Man kann natürlich nur die Staaten nehmen, die man hat. Halten Sie das für ein realistisches und zukunftsweisendes Modell, oder muss das einfach ausprobiert werden und man sieht dann, wie es funktioniert?
Man muss es einfach ausprobieren, und es kann sein, dass es nicht funktioniert. Es gibt viele Bedenken zu diesem Punkt, die man auch nachvollziehen kann. Aber es gibt auch noch viel mehr Dinge, die beispielsweise unsere dänischen Nachbarn tun, um tatsächlich diese Migrationspolitik in den Griff zu kriegen. Und der Minister hat immer gesagt, wissen Sie, es ist so. Auf der rechten Seite ist es so, alle Ausländer raus, und es ist eine unverantwortliche Haltung. Auf der ganz linken Seite sind es diejenigen, die sagen, wir können überhaupt nichts steuern und jeder kann kommen und wir wollen das überhaupt nicht ändern. Und in der Mitte stehen 2/3 der Bevölkerung, die einen gesunden, pragmatischen Menschenverstand haben, und mit denen klärt man diese Dinge. Und das ist in Deutschland überhaupt nicht anders. Man braucht nur den Willen dazu. Der ist aus meiner Sicht in der Bundesregierung derzeit nicht vorhanden. Das kann ich auch noch verstehen, weil es ist natürlich diese unterschiedliche Parteienkonstellation. Da muss man als Bundeskanzler die Kraft haben, sich ein Stück weit aus dieser Koalitionsarithmetik zu lösen, sich nach außen zu stellen und sagen, so, ich bin diesem Land verpflichtet. Wir machen eine Expertenkommission, die kriegt die Aufgabe in den nächsten Jahren aufgrund der hohen Zahlen, die wir heute haben. Können es nicht mehr als 40, 50 oder 60.000 Menschen pro Jahr sein? Bitte überlegt gemeinsam, was sind die Instrumente, die wir dafür verwenden können. Und wenn man diese Instrumente hat, wird der Druck so groß sein auf alle politischen Parteien, das zu ändern, auch das Grundgesetz möglicherweise zu ändern, dass man auch diese Entscheidung erzwingen kann. Das tut er nicht. Jetzt ist auch nur noch ein Jahr bis zur Bundestagswahl. Aber das halte ich für einen großen Fehler. Und was mich noch mehr... Lass mal den Applaus abwarten. Was mich aber eigentlich noch mehr umtreibt, will ich Ihnen mal sagen, ist etwas anderes, was Sie an dem Thema lernen können. Ich erlebe Menschen, die mir dann sagen, wissen Sie, wir wissen doch gar nicht, wofür die CDU und wofür dieser Friedrich Merz bei der Migrationspolitik steht. Und da steht man davor und sagt, also... den Friedrich Merz nicht mögen, die CDU auch nicht, und was alles bei der Angela Merkel gewesen ist. Aber wenn man jetzt wirklich ganz redlich ist, kann man ja nicht sagen, dass man in diesen 1,5, 2 Jahren jetzt nicht mitbekommen hat, wofür Friedrich Merz und die CDU bei der Migrationspolitik stehen. Also wenn es ein Thema gibt, dann ist es das. Und was Sie daran merken, ist dieses unterschiedliche Informationsverhalten. Es gibt einen großen Teil der Bevölkerung, vor allen Dingen diejenigen, die eher in diese rechtspopulistischen Parteien wählen, die haben nicht mehr die gleiche Wirklichkeit wie wir. Die haben ein ganz anderes Informationsverhalten. Die haben es wirklich nicht mitbekommen, weil sie es nicht wollten, weil sie in ihrer Social-Media-Blase ist und selbstverstärkt sind. Das macht es so schwer. Das spaltet dieses Land so sehr. Und dagegen können wir in der jetzt aktuellen Situation auch dieser Landtagswahl sehr, sehr wenig anfangen. Es geht jetzt wirklich darum, dass man diese 70%, die nicht in dieser Blase sind, erreicht, dass man mit denen dafür sorgt, dass dieses Land eine stabile demokratische Mehrheit bekommt und dass wir miteinander darauf setzen, dass wir, wie auch bei anderen Medienrevolutionen, am Ende nach hinten raus einen eher emanzipierteren, aufgeklärteren Umgang mit diesen sozialen Netzwerken haben und dass sich damit dann auch diese Faszination und diese Gläubigkeit gleich ändert. Es gibt ja diesen Satz, schwarz auf weiß gedruckt, ne, wo man gesagt hat, das ist das, wenn es schwarz auf weiß gedruckt ist, muss es ja stimmen. Das weiß man mittlerweile auch. Das war ja auch eine schöne Erklärung, was Zeitung eigentlich heute ist. Und das wird auch bei den sozialen Netzwerken so kommen. Vielleicht braucht man auch eine gewisse Medienregulierung. Aber in der aktuellen Phase muss man, glaube ich, davon ausgehen, dass man einen Teil der Bevölkerung so nicht mehr mit Informationen bekommt, weil sie eine andere Realität hat, als wir sie haben.
Wir stehen ja nicht nur vor Landtagswahlen, sondern auch vor der Europawahl. Ich muss mal ein bisschen auch selbstkritisch sagen, ist es nicht in unserer Debattenkultur etwas heuchlerisch, wenn wir in Deutschland auf die Brandmauer bestehen, ja, keine Zusammenarbeit mit der AfD unter keinen Umständen. Aber in Europa gelten da nicht andere Gesetze? Also diese Wende in der Migrationspolitik in Europa ist doch eigentlich nicht denkbar ohne die Zusammenarbeit mit Rechtspopulisten. Also ich denke dann natürlich in erster Linie an Italien, ja, wo ja der Ministerpräsident geradezu hofiert wurde. Ist das nicht ein Widerspruch? Also sieht man da, dass man das, kann man die nationale Szenerie da so aus der europäischen herausziehen?
Nein, überhaupt nicht. Und ich meine, hier saß bis vor kurzem noch ein wirklicher, nicht nur Bundespräsident und ein Glücksfall für dieses Land in dieser Phase, sondern auch ein Außenminister. Es gab mal Außenminister in diesem Land. Ich meine, ich fand das jetzt mit diesem Türkei-Besuch, ja, mir wurde ja so gelästert, aber das war doch wirklich eine total positive, wertschätzende Zuwendung, ohne sich klein zu machen, ohne sich zu verbiegen, mit dem Besuch bei der Opposition, mit in den Regionen, auch mit dem Essen, was da mitgebracht worden ist, und dann ein Gespräch, ein intensives Gespräch unter vier Augen. Das ist das, was man erwartet. Das ist das, was Deutschland war und was es auch sein muss. Und dann muss man, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Es ist nun mal so, wenn diese Länder da sind, müssen wir mit denen umgehen. Und da muss man sich nicht verbiegen, da muss man bei seiner Linie bleiben. Aber man darf die auch nicht alle vor den Kopf stoßen. Ich meine, letzten Endes sind das auch Demokratien. Und das, was ich über Frau Meloni höre, ist jetzt nicht vergleichbar mit Le Pen oder mit anderen. Und deswegen, und wir haben auch ehrlich gesagt nicht das Recht, so mit einer erhobene Nase über die zu reden. Wir haben unsere Meinung, wir haben unsere Haltung, ich glaube, wir haben unsere Grenzen auch, aber wir müssen mit diesen Leuten umgehen. Das ist total notwendig.
Aber warum gilt in der Außenpolitik das eine und in der inneren Politik das andere?
Also es gilt nichts anderes. Ich will Ihnen sagen, das Wort Brandmauer ist kein guter Begriff. Und weil es nicht funktioniert, weil es in der Sache auch nicht das Richtige beschreibt. Wenn Sie ein Parlament haben, dann gibt es dort demokratische Rechte. Da gibt es Anhörungen, da gibt es Ausschussberatungen, da darf jeder etwas mittun. Und dieser Begriff Brandmauer hat es diesen Rechtspopulisten möglich gemacht zu sagen, ja, mit uns redet keiner, wir spielen keine Rolle, unsere Vorschläge werden nicht durchgesetzt, es gibt ein Kartell anderer Parteien. Dabei haben die jedes demokratische Recht. Und das gilt auch auf der kommunalen Ebene, da ist es sogar noch anders. Da ist per Gesetz sogar vorgeschrieben, die Mitwirkung, denn das sind keine Parlamente, sondern das sind Teil dieser gewählten Gemeindevertreter sind Teil der Verwaltung. Deswegen gilt da auch, wir haben eine Vorstellung, wir lassen uns das nicht gefallen. Es gibt sehr gute Gründe gegen die AfD, mit dieser rechtsextremen Sprache, mit dieser Unterwanderung, mit jetzt nach 10 Jahren kann man ja auch sagen, sie hätten ja alles klären können, sie hätten jeden Rechtsextremen wegschicken können und hätten sich da auch emanzipieren können. Nein, das ist das Gegenteil. Und wenn man mit Hans-Olaf Henkel mal spricht, der ja da auch eine Zeit lang da näher dran gewesen ist, der sagt, es ist nicht zu halten. Die Rechtsextremen haben das Kommando übernommen und man wird es auch nicht mehr klären können, weil alle die es versuchen, werden aussortiert. Und Sie sehen das jetzt bei diesen Leuten, die da jetzt da an der Europaliste ganz vorne stehen. Jeder konnte das sehen. Über die letzten Jahre, da gibt es kein Kenntnisproblem. Diese Leute wollten mit diesen Leuten in den Wahlkampf ziehen. Wir sind davon ausgegangen, dass Maximilian Krah ordentlich Stimmen zieht, weil er rechtspopulistisch ist. Und jetzt werden sie von der Sache eingeholt. Endlich mal lüftet sich so ein bisschen der Deckel und man sieht, was in diesem braunen Sumpf wirklich vorhanden ist.
Sie kritisieren ja gerne die Ampelkoalition aus naheliegenden Gründen, aber auch zu Recht.
Ich kritisiere Gründe, gar nicht jetzt, gerne.
Also, Sie stecken im Wahlkampf und das ist natürlich, also Sie haben ja immer eine Doppelrolle. Einerseits sind Sie sozusagen oppositionell, was die CDU im Bund angeht, aber in Sachsen müssen Sie dann trotzdem irgendwie für das stehen, was Sie getan haben. Meine Frage zielt aber auf was anderes. Wenn man Ihre Äußerungen zur Ampelkoalition liest, dann sticht da so ein bisschen heraus, dass Sie mit Olaf Scholz ein bisschen schonender umgehen. Haben Sie was übrig für den Kanzler oder woran liegt das?
Ja, schon ein bisschen.
Ertappt.
Ich habe diesen ganzen Bereich des Strukturwandels, Braunkohleausstieg, das waren ja endlose Nachtsitzungen und er war damals als Finanzminister einmal dabei und man muss auch heute sagen, wir haben erst diese Woche miteinander auch gesprochen, wenn der Kanzler ein Wort gibt und sagt, ja, das machen wir, das ist so, dann ist das so. Dummerweise gilt das für das Nein auch, aber und das muss ich sagen, schätze ich sehr an ihm und ich finde, er hat an vielen Punkten, er hat einen super schwierigen Job, er hat an vielen Punkten auch unsere Unterstützung verdient, würde überhaupt nicht, bin niemand, der immer nur kritisiert und ich schätze das sehr und bin da auch sehr dankbar und ohne seine auch ganz persönliche Unterstützung würden wir bei vielen Punkten, was das Thema Mikroelektronik angeht oder bei dem Strukturwandel nicht vorankommen, weil diejenigen, die jetzt das übernommen haben, das kann man auch in gewisser Weise verstehen, nicht? Wir haben das alles damals unter Angela Merkel ausgehandelt und es war alles konfliktbeladen. Jedes Ministerium, das Verkehrsministerium, das Forschungsministerium, alle mussten im Grunde genommen gedrückt werden, dass sie am Ende zustimmen. So, und jetzt sind diese Minister weg, aber die Beamten, die damals schon dagegen waren, sind wieder da. Und wenn jetzt nicht jemand sagt, jetzt ist das aber so, das gilt so, dann wird das nichts. Und deswegen, aber ich habe auch, wenn Sie sich erinnern, der damaligen Außenministerin, ich bin der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundesrat, wir haben sie eingeladen, wir haben sie empfangen, wir haben ihr sehr gedankt für diese eher ruhige, besonnene Art in den ersten Wochen und Monaten des Ukraine-Kriegs. Das haben wir auch der Presse gesagt, mit dem Habeck Ähnliches diskutiert. Nein, ich glaube, Kritik ist dort notwendig in einem Land, was offen ist, was plural ist und damit sich Dinge ändern. Und muss man sie aussprechen, damit man auch die Chance hat. Es gibt ja einen Unterschied zwischen veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung. Das ist ja ganz oft, wenn das ich die Dinge auch gesagt habe, dann war eine große Aufregung und Ärger und viele haben geschrieben, dass das nicht geht. Und dann kommt am Wochenende die Leserbriefseite und dann merkt man die andere den anderen Punkt. Das ist total wichtig, dass wir uns diese Freiheit, die wir haben, auch nehmen und das dann auch aushalten, dass wir dafür kritisiert werden und dass man sich vielleicht auch korrigiert, wenn man selber falsch ist. Also nicht Kritik um des Kritisierens will, das möchte ich nicht.
Ich hätte jetzt erwartet, dass Sie bei Olaf Scholz vielleicht auch erwähnen, dass es Ihnen eigentlich ganz sympathisch ist, dass er sich immer mehr zum Friedenskanzler entwickelt. Sehen Sie das auch also als Entwicklung? Je näher wir der Wahl kommen, desto eher schwenkt Scholz in eine Richtung ein, die Sie immer propagiert haben, vielleicht etwas zugespitzter natürlich.
Ja, vielleicht darf ich zwei Sätze sagen, was ich eigentlich meine. Also vielleicht ist, wir haben das ja in dem Gespräch, als ich Ihre Redaktion besucht habe, das war ja unglaublich intensiv und ist in die Tiefe gegangen. Die Russen sind der Aggressor. Sie haben ein Land, ein unabhängiges Land angegriffen. Das ist ein völkerrechtlicher Verbrechen. Kein einziger Quadratmeter, den die Russen da besetzt haben, auch auf der Krim, ist aus meiner Sicht russisch geworden. Es bleibt Ukraine. Es ist überhaupt keine Frage. Dieser Ukraine zu helfen, humanitär, ich denke auch mit Sanktionen und möglicherweise auch militärisch, ist richtig, ja. Die Frage ist nur, und wir sind jetzt ja 2 Jahre nach dem Kriegsbeginn, wo führt das eigentlich hin? Wir sind immer mit den gleichen Instrumenten, versuchen wir ein Problem zu lösen, was jetzt 2 Jahre nicht geklappt hat. Und deswegen war mein Punkt, aber eben schon vor 1,5 Jahren mit dem Einfrieren, nicht, dass die Ukraine Territorium abgeben muss, nicht, dass die Ukraine verliert oder dass man ja einen Diktatfrieden macht, sondern dass wir diesen Krieg anhalten durch diplomatische Bemühungen. Man wird dazu eben dann die Türken brauchen, man wird die Chinesen brauchen, man braucht diese BRICS-Staaten und Ähnliches, die Inder, denn die sind diejenigen, die möglicherweise auf diesen Putin Einfluss ausüben können. Und das ist meine Position und ich sehe sie eigentlich auch in der aktuellen Entwicklung wieder bestätigt. Und will mal sagen, wenn wir jetzt 28 Millionen Euro für militärische Unterstützung, Milliarden, 28 Milliarden aus Deutschland geben für die militärische Unterstützung, dann ist das halt so eine Sache, ja, weil dieses Geld ist jetzt da, dass dort gekämpft wird und Menschen sterben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das zu einer Befreiung führt, ist extrem gering. Dieses Geld einzusetzen mit einem Waffenstillstand, mit einem erstmal Einfrieren, um beispielsweise Europa mit einem Raketenschutzschirm zu versehen, was uns vielleicht in eine ähnliche Situation bringt, jetzt wie die Israelis, die da angegriffen worden sind und 99% der Raketen abgefangen haben und mit einem Sicherheitsschirm. Das ist eher mein Ding. Also nicht die Aufgabe der Ukraine, nicht unsolidarisch sein, sondern den zweiten und dritten Schritt zu sehen, wo führt das eigentlich hin? Und das, muss ich sagen, hat der Kanzler, vielleicht beginnt er es jetzt. Ja, man hat das Gefühl, jeder deutsche Politiker, der nicht Baerbock heißt, muss gerade nach China fliegen und mit denen reden und versuchen, die so ein bisschen aufzubrechen. Aber Friedenskanzler ist man nicht, wenn man sagt, ich liefere nicht Taurus. Das wäre zu billig, oder? Sondern es muss schon mit einer Aktion sein, die diese Verantwortung Deutschlands, wie wir sie in den vergangenen Jahrzehnten eigentlich immer ausgeübt haben, auch gewährleistet wird.
Aber hieße das nicht, dass Olaf Scholz denselben Fehler macht wie Angela Merkel? Verhandlungen mit Putin in einer Situation, wo Putin sich ermutigt fühlen muss, dass er so weitermachen kann?
Das darf dabei nicht rauskommen, aber vielleicht muss man es mit, ich habe letztes Jahr noch den Henry Kissinger besucht und der hat so ein schönes Bild gehabt. Man kann Russland ja nicht ausgraben und irgendwo anders hintragen. Es ist ja eine Realität und es wird ja auch nicht ganz klar formuliert, was eigentlich das Kriegsziel ist. Es bleibt so im Ungefähren. Die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren, Russland darf ihn nicht gewinnen, es darf nicht dazu kommen. Alles richtig, aber das ist ja keine Lösung für etwas. Sondern der Punkt muss ja eigentlich da sein, wir haben Russland als Realität, das ist ein unsicherer Nachbar, es ist ein aggressiver Nachbar, er hat imperialistische Ziele. Wie erwehrt man sich diesen Leuten am besten? Ne? Gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, wir brauchen den Regime-Change, das ist aus meiner Sicht kein erreichbares Ziel und auch keins, was wir in dem Sinne erreichen sollten. Also muss man sich so stark, so wehrhaft machen, dass man auch mit so einem unsicheren und gefährlichen Nachbarn leben kann. Das machen die Israelis und das passiert an anderen Stellen der Welt. Das gab es auch vor 35 Jahren schon einmal. Und zu diesem Sichermachen, und deswegen ist das so zentral, gehört als allererstes ökonomisch stark zu sein. Die Bundesrepublik Deutschland mit ihrem derzeitigen Wirtschaftswachstum von 0,2-0,3% ist extrem gefährdet, weil wir uns das alles gar nicht leisten können. Und weil wir dann auch innerhalb unseres Landes mit den sozialen Sicherungssystemen, mit der Infrastruktur irre unter Probleme kommen. Dieses Land braucht eine starke Wirtschaft, Nummer eins. Zweitens eine Wehrhaftigkeit militärisch, aber auch was Cyberangriffe und Ähnliches angeht. Und dann wird es vielleicht ein bisschen, das ist ja alles, was hinkt, ist nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, muss man sagen, aber vielleicht ein bisschen so sein wie im Kalten Krieg, dass da auf der einen Seite gerüstet wird und bei uns und so. Und irgendwann ist dieser Putin auch weg. Und irgendwann wird nach diesem Putin, die Dinge werden dann auch anders sein. Es wird nicht gleich ein demokratisches Land werden. Aber wenn wir als Westeuropäer ehrlich gesagt nicht daran glauben, dass unsere Werte, unsere Art zu leben, unsere Demokratie so überzeugend ist, dass auch andere sie haben wollen, dass sie auch in Russland irgendwann mal sich durchsetzen, dann wäre das eigentlich auch ein schwaches Zeichen. Mhm.
Vielen Dank. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde jetzt ganz gerne Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich habe hier noch eine Latte, also keine Sorge. Ja, bitte, die Dame in der fünften, sechsten Reihe.
Ja, Marschall ist mein Name, Herr Kretschmer. Also ich muss mich jetzt erstmal gerade ein bisschen runterbeamen. Also wir fangen mal damit an. Ich gebe Ihnen recht, dass Sie sagen, es ist nicht damit getan, dass ich auf eine Kuscheldemonstration gehe und mich dafür stark mache, nicht nur gegen Rechtsextremismus, sondern gegen rechts wird ja auch demonstriert. Man könnte man durchaus, einige Leute werden sicherlich auch ihre Partei als rechts sehen. So, also dieses Plädoyer, engagiert euch in den demokratischen Parteien, ist sicherlich richtig. Was ich aber dann nicht verstehe, ist, dass Sie dann sagen, die Bauern, ja, die marschieren, also es gibt einen, wir haben eine repräsentative Demokratie, es wird ein Beschluss im Parlament, oder werden Gesetze erlassen, und dann macht sich ein Mob auf nach Berlin, gießt Gülle und Dreck und sonst was aus und sagt dann, ja, aber wir wollen das jetzt bestimmen, das gefällt uns so nicht und wir engagieren uns auch nicht in den demokratischen Parteien, sondern wir nehmen das Heft jetzt selbst in die Hand. Wollen Sie dem das Wort reden, dass jeder, der sich mit der repräsentativen demokratischen Beschlüssen nicht zufrieden gibt, dass er dann auf die Straße geht und Terror macht oder Herrn Habeck zum Beispiel drangsaliert, wenn er von der Urlaubsreise zurückkehrt?
Dankeschön.
Ja, zwei Dinge. Das eine ist, Sie haben recht, diese Demonstrationen waren nicht alle nur gegen Rechtsextremismus, sondern gegen rechts. Und ich habe unseren Leuten auch gesagt, auch in dem CDU-Präsidium, und trotzdem würde ich hingehen und genau das auch so auf so einer Kundgebung sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen rechts und rechtsextrem. Und wir können das jetzt alles so miteinander verwischen, aber dann tun wir diesem Land keinen guten Gefallen. Ihr werdet akzeptieren müssen, dass beispielsweise der Freistaat Sachsen ein sehr konservatives Land ist und dass die Menschen so leben wollen. Und wenn man das ändern will, wenn man denen vorschreiben will, wie sie zu leben haben, dann darf man sich nicht wundern, dass die Leute zumachen. Also deswegen, ich fand diese Demonstration trotzdem richtig. Sie haben immer auch solche, sagen wir mal, Schattenseiten, aber in der Sache war das ein guter Punkt. So. Und dann ist auch mal die Frage, was mache ich als CDU-Politiker, wenn ich da hingehe, was mache ich da draus? Das andere ist, ich habe immer verstanden, repräsentative Demokratie ist nicht Absolutismus für 4 Jahre, sondern ist schon auch noch Diskurs. Und das ist ehrlich gesagt das, was ich immer gemacht habe, rauszugehen, zuzuhören, aber nicht einfach die Leute anzuhören, sondern sie mit zu Akteuren zu machen. Und bei diesem Thema mit den Bauernprotesten war nicht die Sache, dass man erwarten kann, hätte ich auch gesagt, dass alles eins zu eins so kommt, wofür man da demonstriert. Aber es ist ja im Grunde genommen den Leuten, die dort die Bauern repräsentieren, dem Deutschen Bauernverband beispielsweise, ist ja die kalte Schulter gezeigt worden. Ich meine, das sind Leute, mit denen kann man etwas klären. Und möglicherweise wäre bei der Hälfte rausgekommen oder bei 2/3. Und man muss ja auch sagen, die Punkte, die diese Bauern haben, die waren ja richtig. Es ist, wir haben es in Deutschland übertrieben mit den Standards, mit der Verteuerung. Und das Einzige, was es noch gab, war dieser Agrardiesel. Wenn der jetzt weg ist, ist alles in Deutschland teurer und damit die Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr da. Und deswegen dann zu reden und zu machen, wenn der Berufsstand nicht irgendwelche Leute demonstriert. Ich meine, bei 500.000 muss man sagen, ist einfach auch schon die Sache geklärt, weil die Zahl so groß ist. Aber es waren die Ministerpräsidenten, alle Ministerpräsidenten, parteiübergreifend. Es war der Berufsstand, der vertreten ist mit dem Bauernverband. Und das muss man anders machen. Da muss man sich hinsetzen und sagen, wir reden, wir reden, wir reden. Und am Ende gehen wir raus, das ist Deutschland. Deutschland ist Konsens. Deutschland ist nicht Konflikte bis an die Spitze treiben und dann fliegt uns das um die Ohren, sondern wir versuchen, die Spitzen abzubrechen. Wir kommen gemeinsam aus einem Raum heraus, stellen uns vor die Presse und sagen, so, hier steht der Bauernpräsident, der trägt diese Lösung mit. Sie ist nicht 100%, wir haben nur 50% erreicht. Der Bauernpräsident sagt, ich habe übrigens Verständnis für den Finanzminister, der hat auch einen Punkt. Mit dem Ergebnis können wir leben. Das hält dieses Land zusammen. Das wäre meine Erwartung gewesen. Und das war auch ehrlich gesagt die Erwartung aller Ministerpräsidenten. Und es ist bitter, dass wir dann in diesem Vermittlungsausschuss doch eher nach Parteiproporz abgestimmt haben, als nach dem, was alle über die Wochen zuvor in Presse und allen Rundfunkmeldungen gesagt haben, nämlich, dass man den Bauern zumindest zu einem gewissen Teil entsprechen muss. Das ist nicht demokratieförderlich.
Hier vorne hatte sich jemand gemeldet.
Stefan Riese hier aus Frankfurt. Ich bin Hesse mit schwäbischem Migrationshintergrund. Meine erste Wahl vor vielen Jahren, wo ich meine Stimme abgegeben habe, habe ich Lothar Späth abgegeben. Baden-Württemberg hat sich ausgezeichnet, dass sie mit NPD im Landtag und Republikanern immer auch extrem Rechte hatten. Und sie haben es immer geschafft, die hart zu bekämpfen. Und mich würde jetzt mal interessieren, unter Merkel wurde diese Strategie, rechts von uns gibt's nichts, das wurde aufgegeben. Dieser Kampf gegen rechts, aus meiner Perspektive, wurde nicht mehr oder nur noch ganz sanft geführt. Und meine Frage ist, wie führen Sie denn den Kampf gegen die AfD in Sachsen?
Ja, ich bin dabei gewesen. Ich würde es nicht ganz zu 100% so unterschreiben, aber es führt vielleicht jetzt ein bisschen zu weit. Was man aber sagen kann, wenn man jetzt Baden-Württemberg sich anschaut, Das hat uns Volker Kauder, mit dem ich viel zu tun hatte im Deutschen Bundestag, ja immer wieder auch gesagt. Sein großer Fehler, sagte er damals als Generalsekretär in dieser Flüchtlingskrise, dieses Plakat Asylmissbrauch stoppen oder ähnlich. Also unter dem Motto, wir sehen, das Problem ist da, wir müssen das adressieren, wir schreiben das jetzt auf das Plakat. Und er sagt das jetzt mal sehr vereinfacht. Das war so der letzte Punkt, warum die Republikaner ja mit einem wirklich irren Ergebnis damals in den baden-württembergischen Landtag eingezogen ist. Also wir sind nicht diejenigen, die Probleme benennen und draußen rumrennen, sondern wir lösen bitte die Probleme. Dann bekommen wir Akzeptanz. Und das ist ja damals auch passiert. Otto Schily, Edmund Stoiber haben das Grundgesetz geändert. Dadurch hat man die Kontrolle wieder bekommen. Die Zahl der Menschen, die hier Asyl beantragt haben, ist massiv nach unten gegangen. Ähnliches hat Angela Merkel mit dem Türkei-Abkommen gemacht. Sie wissen vielleicht, dass wir von 1 Million pro Jahr oder in diesem einen Jahr auf dann am Ende, was das Abkommen wirklich gewirkt hat, unmittelbar vor der Corona-Krise bei 40.000 gewesen sind. Also es geht auch. Und von daher ist das, was ich gesagt habe, Rechtspopulisten den Nährboden entziehen. Die Probleme lösen, die zu lösen sind. Sie nicht daliegen lassen, sie nicht beschreiben, sondern sie klären. Und da muss eine Partei, die jetzt in der Opposition ist, wie die CDU, staatsbürgerliche Verantwortung wahr werden. Sie muss die Hand ausreichen. Sie muss bereit sein, das zu tun, was notwendig ist, damit dieses Land vorankommt. Aber sie ist eben nicht die Regierung. Also wir müssen dann auch immer, wir brauchen das Gegenüber. Wir brauchen eine Bundesregierung. Und das muss man, glaube ich, auch immer wieder aussprechen. Gerade bei diesem Thema wäre es so, so wichtig, die Dinge zu klären. Wir haben mit den Grenzkontrollen, wir haben jetzt mit der Bezahlkarte, wir haben mit diesem Ausländerregister, was vollkommen digital ist und auch über Schnittstellen frei, also wo man sich die Daten gegenseitig geben kann, eine ganze Menge erreicht. Es reicht noch nicht aus, es muss noch mehr werden. Am Ende wollen die Leute, dass die Zahlen deutlich niedriger sind. Und wir wollen, dass wir in den Kindergarten das ordentlich machen können, in der Schule ordentlich machen können und dass auch diejenigen, die als Flüchtlinge herkommen, in dem Integrationskurs oder in dem Deutschkurs sitzen können. Nach Deutschland können so viele Leute kommen, wie wir integrieren können. Und wenn dann die Bundesinnenministerin sagt, es haut nicht mehr hin, die Grenzen der Integration sind überschritten, es sind zu viel, muss man sagen, ja, hast du recht. Was folgt daraus? Das ist das eigentlich Wichtige.
Vielen Dank, Herr Kretschmer. Das war sehr nett. Wir sind leider, ich habe hier so eine Stoppuhr, die bei Null steht. Wir müssen jetzt leider aufhören. Wir könnten das Gespräch sicher noch lange fortsetzen, aber es war sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie hier waren und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.